Entstanden aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und seiner Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und reichte den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie den Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isopor und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Und neigte das Haupt und verschied. Liebe Karfreitagsgemeinde, an diesem einen Punkt treffen sich alle vier Evangelisten. Jesus verschied. So verschieden die vier Evangelien auch sein mögen, das Ende schildern alle in gleicher Weise. Jesus verschied. Jesus stieg nicht vom Kreuz herab, wie seine Spötter spöttisch verlangten. Kein Engel kam, um Jesus vor dem Tod zu bewahren. Keine Entrückung auf rollenden Pferden zog Jesus seinen Mördern. Jesus verschied. Er starb und war tot. Da ging es Jesus scheinbar nicht anders als uns allen. Wir alle werden eines Tages sterben. Das wissen wir. Irgendwann bleibt für jeden und für jeden von uns die letzte Stunde. Dann werden wir, wie man so schön sagt, das Zeitliche segnen. Aber wie auch immer wir das ausdrücken mögen, irgendwann sind wir alle tot. Schluss, aus, vorbei. Manche Philosophen und einige Religionen wollen uns zwar weismachen, es sei klug, sich mit dem Tod abzufinden, den Tod als was Positives zu sehen, sich mit dem Tod zu arrangieren, ihn geradezu willkommen zu lassen. Aber mal Hand aufs Herz, solange es noch schlägt. Wen von euch macht den Gedanken an den eigenen Tod nicht Angst? Oder wenigstens ein gewisses Unbehagen, wenn man sich abends im Bett legt und sich vorstellt, vielleicht stehen wir zusammen kaum. Ja, wir können es uns ja nicht mal wirklich vorstellen, wie es ist, nicht zu sein. Es gibt einen klugen Satz von einem klugen Menschen, der hat gesagt: Ich denke, also bin ich. Ja, das können wir denken. Ich denke, also bin ich. Aber zu denken, ich sei gar nicht, in die Richtung fällt der Satz schwer. Weil wir uns das Undenkbare so schlecht vorstellen können, versuchen wir es zu verdrängen oder schön zu reden. Und dabei kommen dann ganz schräge Stilblüten zustande. Zum Beispiel spricht man von einem unzeitigen Tod, wenn jemand scheinbar zu früh verstorben ist. Aber da frage ich mal, ja, wann wäre denn bitte schön passende Zeitpunkt? Wann käme denn der Tod nicht unzeitig? Wann wäre denn ein guter Tag zu sterben? Heute vielleicht? Morgen? Passt uns der Tod im Ernst jemals wirklich in den Kram? Und ich spreche jetzt nicht von physischen und von psychischen Krankheiten, die uns dazu bewegen, dass wir den Tod vermeiden. Auch das kann es gehen. Aber wenn wir sozusagen leben, mehr oder weniger aus der Fülle, mehr oder weniger zufrieden, gibt es dann einen passenden Zeitpunkt? Und als meine Oma mit 93 alt war, da war es auch jetzt kein nicht unzeitiger Tod, obwohl sie schon so alt war. Also machen wir uns nichts vor. Andere wiederum sprechen von sinnlosen Sterben. Wie jetzt etwa in der Ukraine oder zuvor in Syrien und zu vielen anderen Ländern. Als ob es neben diesem sinnlosen Sterben, und das ist es ja tatsächlich, aber als ob es neben diesem sinnlosen Sterben auch noch ein sinnvolles Sterben gäbe. Ein sinnvolles Tod. Also ich kenne jedenfalls niemanden, der sinnvoll gestorben ist. Und Vorsicht, wenn wir von jemandem sagen würden, gut, dass er weg ist, dann ist das nicht besonders nett. Keine einzige Ausnahme gibt es. In der ganzen langen Weltgeschichte reihenweise sinnlosen Sterbens gab es nur einen einzig wahrhaft sinnvollen Tod. Und es war der Tod, den wir heute bedenken. Der Tod Jesu. Der Tod des menschgewordenen Gottessohns am Kreuz auf Golgatha. Jesu Tod war kein Justizirrtum, kein Schicksalsschlag, keine Tragödie, kein Missgeschick. Anders als das tausendfache Sterben in der Ukraine und das millionenfache Sterben weltweit war Jesu Tod nicht sinnlos. Und deswegen steht das Kreuz eben nicht in Bucha, Mariupol, Kharkiv, die EKD-Ratsvorsitzende, das in ihrer Partei als Botschaft behauptet, sondern das Kreuz steht einzig und allein auf Golgatha. Jesu Sterben war in jeder Hinsicht einzigartig. Und hören wir dazu heute auf Hebräer Kapitel 2, wir lesen uns einige Verse aus Hebräer 2, Verse 10 und 11 und 14 bis 18. Denn für den, um dessen Willen und durch den das All werkst, war es passend, vorausgesetzt er unter Namen ist, viele Kinder zur Herrlichkeit zu führen, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden zu vollenden, das heißt auf Deutsch, zum Priesterdienst zu weihen. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle aus einem. Darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Da nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen, um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft gefallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott zu sein und die Sünde des Volkes zu sühnen. Denn da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Wenn ich jetzt Fragen im Gesicht sehe, dann ist das verständlich. Wie alle Karfreitagstexte soll auch dieser Abschnitt ist tatsächlich in sich. Aber es liegt nicht am Unvermögen der biblischen Verfasser oder daran, dass sie sozusagen Spaß daran haben, es uns unnötig schwer zu machen. Die Schwierigkeiten liegen in der Natur der Sache. Wie soll man denn bitte schön ausdrücken, was da am Kreuz geschehen ist? Wie soll man begreifen und begreifbar machen, dass da auf Golgatha kein Mensch wie ich, sondern Gott selbst, der Ewige, der Heilige, der Erhabene, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dein und mein Schöpfer, dass er dort verschied, starb. Der Johannespassion lässt Johannes Sebastian Bach singen, die Sonne sich in Trauer kleidet, der Vorhang reißt, der Fels zerfällt, die Erde bebt, die Gräber spalten, weil sie den Schöpfer sehen erkannten. Ja. Die Welt im Innersten zusammenhält, Tod. die Quelle des Lebens, im Totenreich, der ewige Gottessohn im Grab. Das ist schon unbegreiflich und unerhört genug. Und jetzt setzt hier der Verfasser des Hebräerbriefs sogar noch kräftig einen drauf, wenn er erklärt, Vers 10, für Gott, den Allmächtigen, der das All geschaffen hat und es hält, für den es da ist. Für ihn war es passend, angemessen, den Urheber ihrer Rettung, also seinen eingeborenen Sohn, unser Herr Jesus Christus, durch Leiden zum Priesterdienst zu weihen. Es ist uns hier nicht weniger gesagt, dass das Jesu Tod angemessen war. Kein Justizirrtum, kein Schicksalsschlag, kein Missgeschick. Da hat sich Gott nicht irgendwie vertan. Ups, mein Sohn ist gestorben, so Pech auch. Nein, im Gegenteil. Angemessen, passend. Luther übersetzt, es ziemte sich für Gott. Aber ehrlich, wie kann Gott etwas ziemen? Wie kann sich für Gott etwas gehören? Wonach er sich richten muss, sozusagen. Steht Gott nicht über den Dingen? Ist er es nicht, um dessen Willen alles ist und durch ihn alles geschaffen ist? Ja, in der Tat. Und gerade das macht den Karfreitag so schwer verständlich. Gerade das macht ihn so widersinnig. Gerade das macht das Wort vom Kreuz zu einer Torheit. Gerade das lässt das Evangelium seit jeher als eine sinnlose, anstößige und geradezu gefährliche Botschaft erscheinen. Denn Gott hat sich tatsächlich einer Sache gebeugt. Nämlich seinem eigenen, unbeugsamen Liebeswillen gegenüber uns verlorenen Sündern. Diesem seinem Willen hat er sich gebracht. Weil der dreieinige Gott sich auf die Liebe zu dir festgelegt hat, und nur darum musste der Sohn Gottes sterben. Weil der dreieinige Gott es unternahm, viele Kinder in sein himmlisches, in sein herrliches Himmelreich zu führen, darum und nur darum musste der Vater seinen Sohn als Hohepriester einsetzen und ihn durch Leiden zu diesem Priesterdienst befähigen. Es ist das Wissen der Liebe, was den Vater bewogen hat, seinen Sohn zu unserem Hohepriester zu machen. Wenn Gott uns Menschen retten wollte, nicht irgendwelche Engel, die auf der Grundsitz mithaft, so, dann in der Tat musste er einer von uns werden. Einer von uns. Was ist denn mit uns? Wir alle sind hoffnungslos in Sünde, Tod und Verderben verstrickt. Wenn Gott uns herausreißen wollte aus Sünde, Tod und Verderben, dann musste er in diese Welt kommen, in der wir eigentlich jeden Tag auf unseren Tod warten. Er musste in unsere Welt kommen, die vom Tod durchseucht ist. Er musste in unser Fleisch und Blut kommen, weil unser Fleisch und Blut der Ort ist, an dem wir Tod, Kranken, Sünde und Unsicht. Einzig und allein seine überwältigende Rettung hat den Sohn Gottes dazu getrieben, uns genau dort aufzusuchen, wo wir uns befinden. Nämlich in der Todeszone von Fleisch und Blut. Das bezeugen wir uns da die Verse 14 und 15. Dann die Kinder, also wir alle, von Fleisch und Blut sind, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil genommen, um durch den Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verbringen. Hier haben wir die Antwort, warum der ewige Gottessohn Mensch geworden ist, und zwar ein sterblicher Mensch aus Fleisch und Blut. Warum er gelitten hat und gestorben ist.
weil wir sterblich sind, weil wir aus Fleisch und Blut sind, weil wir unter der Macht des Teufels stehen, weil wir dem Tod verfallen sind, weil wir unser Leben lang von Todesangst geprägt werden. Der ewige Gottessohn ist in Jesus von Nazareth und als Jesus von Nazareth einer von uns geworden. Er ist auf unsere Seite getreten, um uns zu retten aus Todesangst und Todesnot. Und unsere Rettung verlangte ihm alles ab. Als Hohepriester musste der Gottessohn werden, hier. Nur so konnte er sowohl vor Gott als auch für uns ein glaubwürdiger und anerkannter Hohepriester sein, ein Mittler. Bis heute kommt es ja bei Vermittlungsversuchen aller Art entscheidend darauf an, dass der Vermittler mit beiden Seiten im Austausch steht. Zum Beispiel bei Friedensverhandlungen. Wer keinen Draht zu beiden Seiten hat, der kann nicht vermitteln. Der menschgewordene Gottessohn ist dieser Mittler zwischen uns und Gott, seinem Vater. Er steht an unserer Stelle und tritt in jeder Hinsicht für uns ein. Er hat uns mit Gott versöhnt, das heißt, er hat uns mit seinem Vater zusammengebracht. Das meint Versöhnung. Zusammenbringen von Menschen, beziehungsweise in diesem Fall von uns mit Gott. Er hat uns um den Thron seiner Herrlichkeit gestellt. Vor allem aber, und das ist der Karfreitag, vor allem ist der menschgewordene Gottessohn für uns eingetreten, indem er dem Teufel entgegengetreten ist. Der menschgewordene Gottessohn hat den Teufel auf seinem eigenen Feld und mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Eigentlich dichtet Martin Luther in einem Lied: Es war ein wunderlicher Krieg, da Tod und Leben ruhen. Das Leben behielt den Sieg, es hat den Tod verschlungen. Die Schrift hat verkündet, dass wie ein Tod den anderen fraß. Wie ein Tod den anderen fraß. Dort, auf Golgatha, dem entscheidenden Schlachtfeld des Todes, hat der menschgewordene Gottessohn durch seinen Tod den Kampf gegen Hölle, Tod und Teufel aufgenommen und siegreich zu Ende gebracht. An der Macht des Gottessohns scheiterte die Todesmacht. Am menschgewordenen Gottessohn verschluckte sich der Tod förmlich. So und hier am Kreuz hat Jesus den entmachtet, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel. Und damit befreite er uns, die wir durch die Furcht vor dem Tod unser Leben lang der Knechtschaft gefallen waren. Hier am Kreuz hat Jesus Christus deine und meine Sünde, ja, die Sünde und die Schuld der ganzen Welt getragen, weggetragen, aufgehoben, alle Schuld bereinigt und beseitigt. Er hat uns geheiligt und gereinigt. Er, diesen Vers 11 heißt, ist der, der uns heiligt, und wir sind die, die geheiligt werden. Jesus ist des Todes Tod und unser Leben. Weil es in einem anderen Lied: Jesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod, werde dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben. Tausendmal sei dir, liebster Jesus, Dank dafür. 110 Tage nach Weihnachten erkennen wir, schon auf die Krippe fiel der Schatten von Karfreitag, weil es angemessen war für den, der viele Kinder zur ewigen Seligkeit führen wollte, den Anführer und Urheber und Garanten ihrer Rettung durch Leiden zum hohepriesterlichen Dienst zu befähigen. Und weil dieser menschgewordene Gottessohn als unser Hohepriester alles durchlitten hat, was wir
niemals durchleiden und noch viel mehr und noch viel grausamer und noch viel unvorstellbarer. Ja, mit unserem eigenen Leben schon. Jesus trägt das Leben aller. Weil er das durchleben hat, darum kann er uns helfen, kann er dir helfen, wenn du versucht bist. Und Jesu Hilfe ist eben kein schwacher Trost, keine hilflose Solidarität eines Selbsthilfebedürftigen, sondern es ist ewige Rettung. Jesu Sterben ist unser Sterben, Jesu Tod ist unser Tod. Er starb, um uns zu befreien. Wir durch die Furcht vor dem Tod unser Leben lang der Knechtschaft verfallen haben. Und der Friede Gottes, der unsere Vorstellungskraft überschreitet, der bewahrt eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, den gekreuzigten Herrn der Herrlichkeit. Amen.